Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mein Papa ist der Beste, sagte die kleine Anna mit strahlenden Augen. Für sie war das ganz selbstverständlich. Mein Papa ist der Beste. Sie lebte in einem geborgenen Zuhause. Sie konnte erzählen, wenn sie etwas auf dem Herzen hatte. Sie wurde in den Arm genommen, wenn sie traurig war. Nicht, dass der Papa immer zu Hause gewesen wäre. Er musste ja zur Arbeit gehen. Er musste auch zu Hause manchmal an seinem Schreibtisch sitzen oder in der Garage werkeln. Aber wenn er Zeit hatte, dann tobte er mit Anna durch den Garten. Und er schoss den Fußball manchmal sogar in Mamas Beete. Dann schimpfte Mama kurz, aber man merkte, dass sie es nicht böse meinte. Unser Papa ist der Beste. Darin waren die beiden sich einig. Und das ist das Thema unserer Predigt heute Morgen, der beste Vater von allen. Wenn es nach den pädagogischen Meinungsmachern unserer Tage geht, wenn die regierenden Familienpolitiker sich durchsetzen, dann werden in Zukunft nicht mehr viele kleine Kinder ihre Welt mit Annas Augen betrachten. Nicht mehr viele kleine Jungs und Mädchen ihre Familie mit Annas Augen sehen. Papa und Mama als selbstverständliche Stereotypen. Söhne und Töchter, die genau wissen, wo sie hingehören und die deshalb auch wissen können, wer sie sind. Heilsame Selbstverständlichkeit, natürlich, normal, ganz ohne Gendertraining, Sozialeinrichtungen und Jugendamt. Einfach nur Familie, die ihr Leben selber ordnet und ihre Maßstäbe aus der Bibel gewinnt. Der Angriff auf diese kostbare Schöpfungsordnung ist ja nicht neu. Und da der Schöpfer den Männern eine Führungsverantwortung aufgebürdet hat in seinem Konzept, den Ehemännern für die Ehe, den Vätern für die Familie, den Ältesten für die Gemeinde. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Männer in besonderer Weise das Ziel ideologischer Attacken und politischer Zersetzungsarbeit sind. Auch die Frauen bleiben davon natürlich nicht verschont. Darüber werden wir im Rahmen unserer Predigten zum ersten Buch Mose sprechen. Im September dann werden die anfangen, so Gott will. Der bibeltreue Theologe Georg Huntemann hat schon in den 70er Jahren, das war sehr weitsichtig, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts nachgewiesen, dass das Menschenbild des Neomarxismus, also die herrschende Ideologie unserer Zeit, geprägt ist von einem glühenden Vaterhass. Von einem glühenden Vaterhass. Und dahinter steckt, so Professor Huntemann, letztlich eine Rebellion gegen den allmächtigen Gott, der sich als Gott Vater offenbart hat, der den Anspruch erhebt, das Urbild von Vaterschaft zu sein, an dem sich alle anderen Väter und jede Art von Vaterschaft auch ausrichten soll. So schreibt Paulus in Epheser 3, Vers 14 und 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Jede Vaterschaft, jede Patria ist von Gottes Vatersein abgeleitet. Und sollte deshalb auch ein Rückverweis auf ihn sein und sich verantworten vor ihm. Merken wir, wie brisant diese biblische Wahrheit ist. Gott hat in seiner Schöpfungsordnung die Rolle des Vaters in Analogie zu seinem eigenen Vatersein gestaltet. Also, dass wir den Schöpfer und Erhalter der Welt, den Gott Israels, als Vater anrufen, das ist nicht, wie oft behauptet wurde, ein Rückschluss aus unseren menschlichen Verhältnissen auf Gott. Also so eine Art menschliche Redeweise, ein Vater ist ein starker Beschützer und deswegen hat man dann Gott Vater genannt. Nein, es ist genau umgekehrt. Das Konzept Vaterschaft kommt aus der Ewigkeit, denn Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und darum Darum ist der gesellschaftliche Angriff auf das Vatersein, der gesellschaftliche Angriff auf die Schöpfungsordnungen, auch von Ehe und Familie, in seinem Wesen ein Angriff auf Gott. Kein Vaterhass ohne Gotteshass. Schon seit Jahrhunderten geht es so. Schon seit Jahrhunderten haben Menschen sich dagegen aufgelehnt, etwa in matriarchalischen Kulturen, auch ein Angriff auf das Vatersein. Und natürlich hat auch der Genderismus 2020 eine lange Vorgeschichte. Schon die sogenannten 68er haben daran gearbeitet, das biblische Vaterbild zu zerstören. Schon die 68er haben alle Kraft da reingesetzt, das biblische Vaterkonzept zu delegitimieren, das heißt, es moralisch zu ruinieren, es als völlig fragwürdig darzustellen, als eine Quelle von Gewalt, von Missbrauch, von Unterdrückung. Bereits 1936 schrieb Max Horkheimer, einer der Väter der Frankfurter Schule, sein Buch Autorität und Familie. Und darin sagte Horkheimer, die bürgerlich-christliche Familienstruktur sei eine Produzentin von bestimmten autoritären Charaktertypen. Also wenn Sie ein biblisches Familienkonzept leben, dann produzieren Sie autoritäre Charaktertypen. Und deshalb sollten diese fremdbestimmten Kinder dem Einfluss der Eltern weitgehend entzogen werden, so Horkheimer. Er hat das später selbst wieder relativiert, aber seine Gedanken wirken weiter bis heute. Natürlich, die schreckliche Tatsache, dass Autorität und Führung von Sündern missbraucht werden, hat man immer wieder dazu benutzt, um Autorität und Führung als solche zu verunglimpfen. Und inzwischen, wir wissen das, sitzen viele Protagonisten, die das betrieben haben, die Frankfurter Schule in den Schulen ausgebreitet haben, selber an den Machthebeln. Und jetzt versuchen sie plötzlich jeden Widerspruch gegen ihre Autorität, etwa durch Sprachverbote, zu unterdrücken. Stichwort Political Correctness. Und natürlich der militante Feminismus. Der hat auch seine Munition zu dieser Attacke beigesteuert. Der Feminismus hat die Schöpfungsordnung lächerlich gemacht und das Miteinander von Männern und Frauen zusätzlich vergiftet und sie gegeneinander aufgehetzt. Er hat die Pädagogik durchsetzt. Jungs sollen nicht mehr zu Vätern erzogen werden und Mädchen nicht mehr zu Müttern. Und inzwischen wollen einige sogar jegliche Produktwerbung verbieten, bei der Frauen in ihrer klassischen Rolle zu sehen sind und dabei auch noch zufrieden wirken. Das wollen einige verbieten lassen. Und dann kommt natürlich noch eine Not hinzu, die den ideologischen Drahtziehern in die Hände gespielt hat, nämlich das Versagen von Vätern. Das Versagen von Vätern, welches ja nicht in den einzelnen Fehlern besteht, die wir Väter machen, das ist auch eine Form von Versagen, aber das eigentliche Versagen besteht darin, dass viele Väter für sich Gottes Platzanweisung verworfen haben, dass sie gar keine Väter nach Gottes Modell mehr sein wollen. Was dazu geführt hat, dass manche Kinder, wenn sie das Wort Vater hören, keine leuchtenden Augen bekommen wie Anna, sondern Angst und Schrecken und traurige Erinnerungen. Der beste Vater von allen, unser Thema heute Morgen, wir brauchten ihn so dringend. Wir Väter zuallererst, um in dieser chaotischen Situation unsere Lage zu verstehen und das Richtige zu tun. Und darum wäre unsere Predigtreihe über Väter und Söhne in der Bibel unvollendet. Ihr würde das Wichtigste fehlen, wenn wir nicht heute über den besten Vater von allen reden würden, der sich uns als solcher in der Bibel offenbart. Einen bewegenden Blick in das Herz dieses Vaters haben Sie bereits vor 3 Wochen erhalten, als Daniel Klei hier das Gleichnis vom Vater der verlorenen Söhne auslegte. Sie können auch das über unsere Homepage noch einmal nachhören. Und heute Morgen wollen wir einen kurzen Text des Apostel Paulus miteinander studieren. Des Apostel Paulus, der sein Leben lang nicht aufhören konnte zu staunen darüber, dass der allmächtige Gott sein persönlicher Vater geworden war. Galater 4 wird unser Text heute Morgen sein, Vers 4 bis 7. Wir haben es schon in der Lesung gehört. Meine Hoffnung wäre, dass wir nach dem Studieren dieser Verse mit der gleichen Gewissheit wie die kleine Anna sagen könnten, mein Papa ist der Beste. Und zwar mein Papa im Himmel. Oder mit dem erschütterten Ausruf des Apostel Johannes in 1. Johannes 3 sagen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und wir sind es auch. Wurden Sie, ich meine jetzt, falls Sie Christ sein sollten, wurden Sie jemals von diesem Staunen erfasst? Welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass ich Gottes Kind sein soll? Dieses Staunen wird umso größer, je besser Sie das Alte Testament kennen. Warum? Im Alten Testament gibt es diese persönliche Vaterschaft Gottes zu einzelnen Menschen noch nicht. Gemeinsam ist Altem und Neuem Testament natürlich, dass Menschen gerettet werden nur durch den persönlichen Glauben an den wahren, lebendigen Gott, durch die Beschneidung des Herzens. Das ist beiden gemeinsam. Aber beim Vatersein dieses Gottes, da zeigt sich zwischen Altem und Neuem Testament ein deutlicher Unterschied. Die Bibel bietet uns ja eine fortschreitende Offenbarung. Gott zeigt immer mehr. Gott hat das ganze Volk Israel als seinen Sohn bezeichnet. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, 2. Mose 4. Und entsprechend hat Israel kollektiv, gelegentlich Yahweh, als Vater des ganzen Volkes angerufen, etwa in Jesaja 63, Vers 16, bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Jakob kennt uns nicht, aber du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ja, aber zwischen unser Vater und mein Vater liegt ein großer Unterschied. Richtig, beim Vatersein dieses Gottes können wir natürlich auch an einige Könige denken, die von Gott bildlich als mein Sohn bezeichnet wurden, weil sie Vorläufer des Messias waren. Etwa Salomo, 2. Samuel 7, das ja. Aber es gibt nirgendwo dieses persönliche Vertrauensverhältnis im Alten Testament, dass der einzelne Gläubige den allmächtigen Gott anrufen kann als meinen Vater. James I. Packer hat ein bemerkenswertes Buch darüber geschrieben, Gott erkennen. Und ich empfehle, wenn Sie dieses Buch haben oder sich noch besorgen in unserer Bücherstube, das Kapitel 19, die Kinder Gottes, Kapitel 19. Und da betont Packer auch dies. Er sagt, Gott und Glaube haben sich natürlich nicht verändert zwischen Altem und Neuem Testament. Aber etwas ganz Neues ist hinzugekommen. Die neutestamentlichen Gläubigen nennen Gott nun ihren Vater. Das ist von nun an sein Bundesname. Denn der neue Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, ist ein familiäres Bündnis. Christen sind Gottes Kinder, seine Söhne und Töchter, seine Erben. Das ist neu. Und weil Paulus das Alte Testament vor seiner Bekehrung ja gründlich studiert hatte, war diese Entdeckung der persönlichen Vaterschaft Gottes für ihn eine, ja man kann sagen, eine erkenntnismäßige Revolution. Das ist uns oft nicht so klar, weil wir vom Neuen Testament herkommen, weil wir die Bibel von Anfang an mit dieser Voraussetzung lesen. Aber für Paulus war das ja anders. Der ging ja von den hebräischen Schriften aus, die dann für uns im Alten Testament zusammenkamen. Und Paulus kam nicht heraus aus dem Staunen darüber. Und an zwei ganz gewichtigen Stellen seiner Briefe hat er sich damit auseinandergesetzt und das nochmal zusammengefasst. Eine davon ist Römer 8, ab Vers 13 etwa. Und die andere Stelle ist Galater 4, Vers 4 bis 7. Und die wollen wir uns jetzt miteinander anschauen und darum beten, dass wir genauso zum Staunen kommen, wie es Paulus kam. Ich lese nochmal, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Und das Erste, und deswegen habe ich das nochmal so betont gelesen, merken Sie schon an der Grammatik. Was als Erstes auffällt, ist diese gründliche, logische Verknüpfung. Wenn Sie Griechisch können, lesen Sie sich den Text bitte nochmal auf Griechisch durch, dann sehen Sie das noch deutlicher an den Konjunktionen, an den Verbindungswörtern. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit er die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen, weil wir nun zu Gottes Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. So bist du nun nicht mehr Knecht, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Haben Sie es gemerkt? Aufs Engste miteinander verbunden. Warum macht Paulus das? Paulus will sicherstellen, dass wir den Gedanken ganz genau so nachvollziehen, wie er ihn aufschreibt. Dass wir sozusagen uns an keinem Punkt verirren, dass wir an keiner Stelle seinen Gedanken verlieren und uns auf eigenen Wegen verlaufen. Paulus, man könnte sagen, knüpft diesen Text engmaschig zusammen. Ganz engmaschig. Damit ganz klar wird, wie die einzelnen Verse, ja mehr noch, wie die einzelnen Satzteile miteinander verbunden sind, wie die logischen Bezüge funktionieren, das kann man greifen. Und das ist umso nötiger, weil die Wahrheit, die Paulus hier beschreibt, eigentlich unglaublich ist. Und der nachdenkliche Leser, der das entdeckt, der muss sich eigentlich die Augen reiben, wenn er das liest und sagen, kann das denn überhaupt sein? Und Paulus macht schon mit der Grammatik deutlich, pass auf, wenn du Gewissheit darüber haben willst, ob Gott dein Vater ist, wenn du genau verstehen willst, wie Gott dein Vater wird, dann kommt es nicht auf eine emotionale Befindlichkeit an. Dann geht es nicht, dass du die richtige spirituelle Inspiration oder Intuition bekommst, sondern hier geht es um eine Wahrheit, die man präzise erläutern kann, mit klaren Konjunktionen. Die Vaterschaft Gottes ist kein Bild. Die Vaterschaft Gottes ist keine Metapher, die man blumig anzeigen und ausmalen kann. Die Vaterschaft Gottes ist eine Wirklichkeit. Wir könnten sagen, sie ist ein Konzept, das man eindeutig darstellen kann. Und Paulus zeigt uns diese Wirklichkeit jetzt in drei Schritten. Und die wollen wir miteinander gehen, miteinander gewissermaßen abschreiten, diese Strecke. Das erste ist die Basis unserer Kindschaft. Also, wenn Sie mitschreiben, erstens die Basis unserer Kindschaft, das sind die Verse 4 und 5a. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Paulus sagt, diese persönliche Kindschaft gibt es erst ab einem bestimmten historischen Zeitpunkt, mitten in der Geschichte, als die Zeit erfüllt war, als es soweit war. Und das ist ja auch schon die Erklärung dafür, warum es das im Alten Testament noch nicht gibt. Weil da die Zeit eben noch nicht erfüllt war. Als die Fülle der Zeit gekommen war, stellen Sie sich einen gefüllten Krug vor bis zum Rand. Das ist hier gemeint. Nicht zu viel drin, es läuft nichts über, aber auch nicht zu wenig, voll bis zum Rand. Erfüllt. Es war genau so weit. Gott hat diesen Zeitpunkt festgelegt. Als es in der Geschichte des Universums genau so weit war, wie Gott geplant hatte, da kam Jesus. Genau da. Und deshalb beginnt die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium womit? Mit einer Zeitangabe. Mit weltlichen Daten, weil es eben um einen ganz bestimmten Punkt mitten in der Geschichte geht. Sie haben das im Ohr. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Das war die erfüllte Zeit. Warum Gott ausgerechnet dieses Jahrhundert und dieses Jahrzehnt ausgewählt hat in seinem Plan, das wissen wir nicht. Die wachsamen Juden, die ihren Propheten Daniel kannten, vor allem Daniel 9, hätten das in etwa ausrechnen können, nicht genau aufs Jahr, aber so die Epoche. Und Paulus betont jetzt, passt auf, obwohl Jesus Gottes Sohn ist, wird er den übrigen Menschen in zweierlei Hinsicht sehr ähnlich. Wenn nicht gleich. Das eine ist, was Paulus hier sagt, geboren von einer Frau. Das heißt also nach 9-monatiger Schwangerschaft, geboren von einer Frau. Paulus wusste natürlich auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden war. Er kannte Jesaja 7,14, er kannte die anderen Berichte der Evangelien sicherlich auch, dass Jesus nicht durch einen menschlichen Zeugungsvorgang entstanden war, dass Jesus aus Gottes Welt kam, dass das ein übernatürlicher Vorgang war. Das muss er hier nicht eigens wiederholen. Umso bemerkenswerter aber, dass Gottes Sohn ansonsten ohne Sonderbehandlung zur Welt kommt. Ohne Sonderbehandlung. 9 Monate embryonale Entwicklung, Vorwehen, Wehen, schmerzhafte Geburt, Windeln, Babygeschrei, Muttermilch, alles wie üblich. Eben geboren von einer Frau. Jesus zieht sich nicht nur unsere Kleidung an, sondern Jesus schlüpft in unser Menschsein hinein. Wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Jesus wird wie einer von uns. Er kommt uns so nahe wie möglich, eben nur ohne Sünde, wie die Bibel betont. Aber er tritt ganz auf unsere Seite. Und daraus folgt das andere. Als Mensch gelten für Jesus die gleichen Gebote wie für andere Menschen auch. Im Grunde genommen, er ist ja Gott, er ist ja Gottes Sohn. Er war ja von Ewigkeit her da. Er ist ja mit der Erlasser dieser Gebote. Und er stellt sich jetzt selber darunter. Und deswegen sagt Paulus nicht nur geboren von einer Frau, sondern er sagt auch gestellt unter das Gesetz. Gestellt unter das Gesetz. Und Jesus hat Gottes Gebote ohne Einschränkung geachtet. Er hat sich freiwillig darunter gestellt. Er hat in der Bergpredigt Matthäus 5,17 gesagt, ich bin nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Für den König gelten die gleichen Gesetze wie für alle anderen Menschen auch. Nur, und das ist der Unterschied, der König hat sie als einziger vollkommen befolgt. Jesus hat sich so völlig unter das Gesetz gestellt, dass er keine einzige Sünde beging. So. Und deshalb konnte er nun den strategischen Auftrag erfüllen, mit dem der Vater ihn losgeschickt hat. Und damit beginnt Vers 5. Geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, jetzt Konjunktion, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte. Und die, die unter dem Gesetz waren, sind wir alle. Alle unter dem Gesetz. Alle verpflichtet, das Gesetz zu halten. Alle lebend vor der Instanz des heiligen Gottes. Alle empfangen wir unser Leben als Geschenk von ihm. Alle schulden wir es ihm. Und Gottes Gesetz fordert vollen Gehorsam. Wer dagegen verstößt, wird vom Gesetz verurteilt. Wenn sie gegen deutsches Gesetz verstoßen, werden sie von einer deutschen Instanz verurteilt. Wenn die Gerichte die Anzahl der Fälle bewältigen. Und wenn sie gegen Gottes Gesetz verstoßen, stehen sie unter der Verurteilung Gottes. Und die Folge ist die ewige Verdammnis. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Gott ist heilig. Es wird nicht gespielt. Und daraus resultiert nun unser Problem. Wir schaffen es nicht. Kein Mensch. Kein Mensch schafft es. Und das ist deshalb so schwerwiegend, weil es eben nicht nur um einzelne Verstöße geht, sondern weil in unserer Haltung gegenüber den Geboten Gottes letztlich, sagt Gott, unsere Herzenshaltung zum Ausdruck kommt. Unsere Selbstliebe, unsere Selbstverliebtheit, unsere Selbstgerechtigkeit und dieser Drang, unser Leben selber unter Kontrolle behalten zu wollen. Und Gott wertet das als Feindschaft. Wir wollen, wie wir wollen und nicht, wie er will. Deswegen, unser Umgang mit den einzelnen Forderungen Gottes ist nicht das Hauptproblem, sondern es ist ein Symptom. Und deswegen nützt es auch nichts, an den Symptomen herumzudoktern, solange wir das Hauptproblem nicht lösen. Wir können äußerlich etwas ansehnlicher, etwas moralischer werden, aber wir kriegen kein anderes Herz. So, und darum schickt Gott seinen eigenen Sohn. Und zwar genau auf die Weise, wie es hier steht, als Mensch unter dasselbe Gesetz. Jesus tritt auf unsere Seite, sagt Paulus. Er stellt sich gewissermaßen in unsere Reihe. Aber im Gegensatz zu uns scheitert Jesus nicht. Er bleibt ohne Sünde. Er wird nicht vom Gesetz verurteilt. Er verwirkt sein Leben nicht. Er hat es gewissermaßen noch übrig. Er besteht. Und darum, und das macht Paulus hier deutlich, kann er es für uns einsetzen. Darum kann Jesus für uns den Preis bezahlen, den wir längst nicht mehr bezahlen können, den das Gesetz aber gerechterweise fordert. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Er kam, er stellte sich auf unsere Seite. Warum? Damit er die, die unter dem Gesetz waren, also uns, freikaufte. Da steht wörtlich freikaufte. Einige übersetzen erlöste, das ist auch richtig, aber wörtlich steht freikaufte. Das heißt, was macht Jesus? Jesus wirft sein sündloses Leben als Opfer für uns in die Waagschale. So könnte man es erklären. Er nimmt die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Er bezahlt, hier steht er kauft uns frei. Er bezahlt für meine Schulden den vollen Preis bis auf den letzten Cent. Und Paulus sagt, Leute, das ist die Basis dafür, dass wir Gottes Kinder werden können. Das ist die Basis der Kindschaft. Es musste ein wahnsinnig hoher Preis bezahlt werden. Sie kennen ja alle diesen Ausdruck, sündhaft teuer. Ist eigentlich ein guter Ausdruck. Sündhaft teuer sagen wir, wenn wir meinen, unheimlich teuer. Teurer geht's nicht. Und dieser Begriff transportiert, obwohl den meisten das gar nicht bewusst ist, eine krasse biblische Wahrheit. Sündhaft teuer, das heißt, nichts ist so teuer wie die Sünde. Nichts. Sie stürzt uns in Schulden. Sie stürzt uns in Schulden, die unser Leben auf ewig in die roten Zahlen treiben und ruinieren. Auf ewig. Wenn mit unserem Geschäft was passiert, kann uns das in die Insolvenz treiben. Wenn wir in anderen Zusammenhängen straffällig Schulden machen, kann uns das ins Gefängnis bringen. Aber die unbezahlten Schulden vor Gott bringen uns in die Hölle. Und die Bibel macht sehr, sehr deutlich, kein einziger Mensch ist reich genug, um die Schulden seiner eigenen Sünden jemals selber zu begleichen. Und deshalb, sagt Paulus, muss Gott seinen Sohn schicken. Der kann bezahlen, als einziger. Und er bezahlt mit seinem sündlosen Leben. Und die Pfeile, die uns gerechterweise treffen müssten, die zieht er persönlich auf sich. Er wirft sich gewissermaßen dazwischen. Und er wird getroffen und nicht wir. Und das meint Paulus, wenn er sagt, Gott sandte seinen Sohn unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz war, freikaufte. Peter der Große, der Zar von Russland, der 1682 auf den Thron kam, der liebte es ja, so erzählt die Geschichte, also oftmals verkleidet, durch die Lande zu ziehen, um Land und Leute kennenzulernen. Und das hat also, soweit ich weiß, also wirklich historische Fundamente, was ich Ihnen erzähle. Auch manchmal als schlichter Untertan kleidet er sich für kurze Zeit in die Uniform eines einfachen Offiziers oder eines mittleren Beamten, um sich über die Stimmung unter seinen Soldaten zu informieren. Und aus jener Zeit wird berichtet von einem russischen Stabsoffizier in einer Festung an der Grenze des Russischen Reiches, der dort als Zahlmeister tätig war. Er musste immer den Regimentern den Sold auszahlen und dann darüber abrechnen. Und dieser junge Offizier geriet unter schlechten Einfluss. Er begann zu spielen, wurde von dieser Leidenschaft so weit gepackt, dass er irgendwann seine ganzen Ersparnisse verspielt hatte. Und weil er nicht aufhören konnte, griff er eben in seine eigene Soldkasse und nahm immer wieder Rubel da heraus, über viele Wochen hinweg. Plötzlich, so sagt dieser Bericht, wird angekündigt, dass ganz überraschend am kommenden Tag ein Hofbeamter erscheinen wird, um seine Buchführung zu prüfen und seinen Kassenbestand zu checken. Das ist natürlich ein Schock für den jungen Offizier. Es wird alles rauskommen. Er versucht nochmal, seine Kasse zu testen gewissermaßen, und er rechnet mit glühendem Kopf, und er kriegt es nicht mehr hin, er kriegt es nicht mehr in den Griff. Es fehlt eine riesige Summe. Er will wenigstens Klarheit darüber haben. Er schreibt alles genau auf ein Blatt Papier. Die gesamte Summe des Geldes, von dem er ausgegangen war, den Wehrsold, den er ausgeteilt hatte, den Barbestand, den Fehlbetrag. Keine Chance. Und verzweifelt schreibt er daneben mit großen Buchstaben die Worte: eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Er wird nie imstande sein, diese Schuld zu bezahlen. Die Schande ist zu groß. Und in der Angst vor der Bloßstellung des morgigen Tages beschließt er bei sich, in dieser Nacht seinem Leben ein Ende zu bereiten. Aber er will wenigstens noch einmal zeigen, was los war. So viel Ehre hat er noch in seinem Leib. Er will alle Bücher, auch dieses Blatt Papier, offen liegen lassen, damit klar ist, warum er sich das Leben nimmt. Er bereitet die Unterlagen vor und legt seine Pistole schon bereit und schläft dann doch erstaunlicherweise voller Erschöpfung ein. Gerade in dieser Nacht kommt Peter der Große als Wachoffizier verkleidet in diese Festung. Er geht durch die weiten Hallen des Gebäudes. Alles ist verdunkelt, aber als er über den Flur geht, sieht er unter einer der Türen einen Lichtschein. Er hört keine Stimmen und drückt einfach auf die Klinke, um hineinzugehen. Da sieht er diesen auf seinen Kopf gestützt schlafenden Stabsoffizier. Er sieht den geöffneten Geldschrank, die Bücher, die Papiere, den Revolver etwas entfernt liegend und schaut dem schlafenden jungen Mann über die Schulter, wo er die Zahlen lesen kann, dort auf diesem Blatt Papier. Und dem Zaren ist alles klar. Sein erster Gedanke, ihm die Hand auf die Schulter zu legen und ihm zu sagen, Sie sind verhaftet. Aber im nächsten Moment fühlt der Zar Mitleid. Der war noch so jung. Wer wird ihn verdorben haben? Was würden seine Eltern sagen? Und dann entdeckt der Zar den mit zitternder Hand geschriebenen Stoßseufzer auf diesem Blatt. Eine große Schuld. Wer kann sie bezahlen? Er sieht den Federhalter dort liegen, taucht ihn in die Tinte und schreibt nur ein einziges Wort unten auf das Blatt. Dann verlässt er leise die Schreibstube und schließt die Tür. Nach wenigen Stunden erwacht der Offizier aus dem Schlaf. Als er auf die Uhr schaut und sieht, dass der neue Tag bereits angebrochen ist, will er schnell zu seiner Pistole greifen. Und da fällt sein Blick eben auf dieses Blatt Papier vor ihm und auf das eine Wort, das nicht dort stand, so wie er den Zettel zurückgelassen hatte. Und da steht nur ein Name, Peter. Er lässt die Pistole fallen, reibt sich die Augen und sagt, wie ist das möglich? Dann eilt er zu seinem Aktenschrank und sucht eine Urkunde heraus, die einen echten Namenszug des Zaren trägt, und vergleicht diese Urkunde mit dem Namen, der dort unter seinem Zettel steht. Eine große Schuld, wer kann sie bezahlen? Ja, es ist wirklich die Unterschrift des Zaren, Peter. Er weiß alles. Er kennt meine Schuld. Und doch will er sie bezahlen. Wenn das wahr ist, brauchte ich nicht zu sterben. Er fasst wirklich neue Hoffnung. Und dann in der Frühe des Tages kommt ein Bote vom Zarenhof, verlangt nach dem Stabsoffizier und überreicht ihm in einem Leinensäckchen einen großen Geldbetrag. Er zählt nach und findet genau den Betrag, der in seiner Kasse fehlte. Sofort legt er das Geld in den Geldschrank und als dann wenige Stunden später der kaiserliche Revisionsbeamte kommt und den Kassenstand prüft, findet er alles in Ordnung. Der Zar hatte alles bezahlt. Er wäre nicht verpflichtet dazu gewesen. Im Grunde genommen hätte er den Kassenverwalter schwer bestrafen müssen. Aber Peter ließ Gnade vor Recht ergehen. Er bezahlte die Schuld selbst. Und das meint Paulus, wenn er hier schreibt, damit er die, die unter dem Gesetz waren, freikaufte. Nur, dass es Christus noch unendlich viel mehr kostete als den Zaren. Es kostete ihn nicht eine Unterschrift. Es kostete ihn das Leiden des Kreuzes und sein Leben. Aber das meint Paulus, er hat bezahlt. Eine Schuld, die zu groß war, als dass ich sie jemals hätte begleichen können. Und Paulus sagt von jetzt an, seitdem das passiert ist, aber keine Stunde früher, aber seitdem das passiert ist, kannst du Gottes persönliches Kind werden. Mitglied in seiner Familie. Bis dahin war die Tür verschlossen, aber Jesus hat sie aufgebrochen. Jesus hat sie aufgebrochen mit seiner Unterschrift, gegeben mit seinem eigenen Blut. Und deshalb hat der Herr zu Recht gesagt, Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand erhält Gott zu seinem persönlichen Vater als der, der zu mir kommt und durch mich kommt. Ich bin die Tür, ich bin der Weg. Und damit sind wir beim zweiten Schritt. Den ersten haben wir jetzt am längsten entfaltet, weil das die Basis der Kindschaft ist. Aber jetzt geht es um den zweiten Schritt, um die Übertragung der Kindschaft. Zweitens die Übertragung der Kindschaft. Jetzt kommen wir in den Blick. Jesus hat das getan, sagt Paulus. Warum? Nächste Konjunktion. Damit wir die Sohnschaft empfingen oder die Kindschaft. Finden Sie einmal so und einmal so übersetzt. Der Begriff, der dahinter steht, ist Hyotesia. Und das bedeutet Adoption. Das war der rechtliche Fachbegriff für Adoption, den Paulus hier verwendet, die Kindschaft, die Sohnschaft. Paulus konnte dabei das römische Adoptionsrecht voraussetzen. Da wird das adoptierte Kind durch einen souveränen Akt der Eltern an Kindesstatt aufgenommen und erhält alle Rechte, alle Privilegien, die auch den leiblichen Kindern zustehen. Und Paulus sagt, diesen Status hast du, wenn du Gottes Kind geworden bist, Kindschaft. Die beste wörtliche Übersetzung ist eigentlich Sohnschaft. Paulus verwendet diesen Begriff nicht, Sohnschaft, nicht um die Mädchen oder die Töchter auszuschließen. Die gehören eindeutig dazu. Er schreibt das ja an alle Christen. Sondern Paulus verwendet den Begriff Sohnschaft, Hyotesia, weil er diesen engen Zusammenhang deutlich machen will, der zwischen Jesus und unserer Adoption besteht. Vers 4 sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Hyos, seinen Sohn. Und Vers 5 sagt, damit wir die Hyotesia empfingen. Er sandte seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ganz gleich, ob wir nun Anna oder Anton heißen. Also, das will Paulus hier deutlich machen. Gottes Sohn macht euch zu Söhnen. Und deshalb heißt unser zweiter Punkt eben die Übertragung der Kindschaft. Das ist ein Transfer, den Gott hier bewirkt, von Jesus auf uns. Paulus sagt hier in dieser eng zusammengefügten Logik, du darfst deshalb Gottes Kind werden. Du darfst deshalb die Sohnschaft bekommen. Du darfst deshalb in Gottes Familie adoptiert werden, weil Jesus Gottes Sohn ist und weil er an deiner Stelle die Zeche bezahlt hat. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und Johannes, der Kollege von Paulus, der beschreibt genau die gleiche Dynamik. Sie können das in Johannes 1 nachlesen. Womit beginnt Johannes 1? Mit der Weihnachtsgeschichte. Das Licht scheint in der Finsternis, Vers 5. Er kam in sein Eigentum, Vers 11. Und dann die Übertragung der Kindschaft, Vers 12. Wie viele ihn, nämlich Jesus, aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Da haben wir es wieder. Und Johannes verwendet hier das andere Wort für Kind. Das ist ein Synonym zu Hyos, Technon. Aber Johannes zeigt auch die veränderte Rechtsstellung. Er verwendet nämlich den Begriff Vollmacht. Denen gab er das Recht, denen gab er die Vollmacht, denen gab er die Exousia, Gottes Kinder zu werden. Wo Paulus Hyotesia sagt, sagt Johannes Exousia. Wo Paulus von Sohnschaft redet, redet Johannes von Vollmacht. Aber es ist der gleiche Befund, es ist die veränderte Rechtsstellung. Das ist wichtig. Und beide Apostel sagen übereinstimmend, wie unsere Gotteskindschaft zustande kommt, durch Übertragung. Durch Übertragung von dem Sohn auf die Söhne und Töchter. Und der Begriff Übertragung passt hier großartig. Übrigens auch in dem Sinne, wie er uns im Alltag vertraut ist. Wir kennen ja Übertragung vom Internet. Wir grüßen alle Hörer, die auf diesem Wege mit uns verbunden sind und dieser Übertragung folgen. Das Ereignis findet hier in Hannover statt, Farnwalder Straße. Das ist gewissermaßen das Urgeschehen, was sich hier in diesen Räumlichkeiten abspielt, ja? Aber wir übertragen es. Und durch die Übertragung, in diesem Fall mittels Livestream, können auch Sie jetzt in Brandenburg oder in Regensburg oder in Tokio oder in Mexico City dabei sein. Sie können, ja, sagen wir mal, in den Genuss dessen kommen, hoffentlich. Das heißt, es besteht zwischen uns hier, zwischen dem Urgeschehen in Hannover und zwischen Ihnen und euch dort eine echte Verbindung. Ihr seid wirklich dabei. Ihr könnt hinterher genau sagen, was hier gepredigt wurde. Es ist etwas Reales. Und in diesem Sinne beschreibt Paulus die Übertragung der Kindschaft von Jesus auf uns. Das ist real. Er, der wirkliche Sohn Gottes, er ist das Urgeschehen. Er ist die Basis der Kindschaft. Und wir, die wir unter dem Gesetz waren, die wir unter dem Urteilsspruch des Gesetzes keine Chance hatten, wir können dadurch als Gottes Kinder adoptiert werden, weil Jesus für uns bezahlt. Das ist die Übertragung. Und ganz klar, die Apostel betreiben keine Gleichmacherei zwischen Jesus und uns. Jesus selbst hat ja von sich und seiner Gottessohnschaft immer in einem einzigartigen und unvergleichbaren Sinne gesprochen. Jesus hat zum Beispiel gesagt in Johannes 5, Vers 22, dass der Vater alles Gericht dem Sohn übergeben hat. Also ihm, dem einen einzigartigen Sohn von Ewigkeit her. Da heißt es wörtlich, der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist einzigartig und unvergleichbar. Aber trotzdem konnte Jesus die Jünger als seine Brüder bezeichnen. Und trotzdem hat er nach der Auferstehung der Maria diesen Auftrag gegeben. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also Jesus hat beides deutlich gemacht. Seine einzigartige Würde, aber unsere wirkliche Einbeziehung in die göttliche Familie. Und dadurch schafft er eine neue Realität, eine neue Wirklichkeit. Und schauen Sie, auch das macht Paulus deutlich. Er hat wirklich alles im Blick. Er beschreibt nicht nur diese rechtliche Veränderung, sondern er beschreibt auch noch eine persönliche Veränderung ab Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen. Und hier sagt Paulus wieder wörtlich, weil ihr nun Söhne seid. Eben im Sinne von Adoption. Und auch die Mädels haben das volle Sohnesrecht von Jesus. Und darum sagt Paulus, hat Gott jetzt den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Das ist der Heilige Geist natürlich, die dritte Person der Dreieinigkeit. Jesus hatte das ja angekündigt. Er hatte ja gesagt, der Heilige Geist wird mein Stellvertreter sein. Und in ihm werde ich bei euch sein. Und ich werde euch helfen, mir vertrauen zu können, mein Wort zu verstehen. Ich werde ihn euch senden und durch ihn werde ich bei euch sein. Und daran sehen Sie etwas ganz Wichtiges. Wenn einer Christ wird, dann verändert sich nicht nur seine Rechtsstellung vor Gott, sondern dann ist Jesus jetzt durch seinen Geist, das ist ein Geheimnis, das können wir nicht bis ins Letzte auflösen, aber dann ist Jesus durch seinen Geist wirklich persönlich bei uns. Und dadurch bekommen wir dann ja, ein neues Leben. Ein persönliches Vertrauensverhältnis auch zum Vater. Das beschreibt Paulus übrigens im Paralleltext in Römer 8, Vers 15, wo er deutlich macht, der Heilige Geist macht uns bewusst, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Heilige Geist schenkt uns das Vertrauen zum Vater. Das ist gewissermaßen nochmal mit anderen Worten der gleiche Sachverhalt. Da sagt Paulus, Römer 8, 15, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und haben Sie gehört, ein Kennzeichen dieses Vertrauensverhältnisses, das Jesus uns schenkt durch den Heiligen Geist, ist, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Paulus sagt, dass ihr euch nicht abermals fürchten müsst, also nicht wieder, das war mal. Aber das ist vorbei. Ihr hattet Grund, euch zu fürchten vor dem Tod. Ihr hattet Grund, euch zu fürchten vor der Sünde. Ihr hattet Grund, euch zu fürchten davor, dass Gott euch sein letztes Urteil sprechen würde. Viele haben das gar nicht gemerkt und haben sich gar nicht so gefürchtet, wie sie sich eigentlich hätten fürchten müssen. Aber ihr hattet allen Grund dazu. Und jetzt ist dieser Grund weg. Weil Jesus für euch bezahlt hat. Weil ihr Gottes Kinder seid. Das ist alles Vergangenheit. Jetzt darfst du Gottes Kind sein. Und du hast den besten Vater von allen. Wenn man das liest, diese dichten Verse hier im Galaterbrief, also verstehen Sie, für einen Außenstehenden könnten diese Verse sehr theoretisch und sehr abstrakt klingen, auf den ersten Blick. Aber was Paulus hier beschreibt, das ist in Wirklichkeit eine dramatische, persönliche Umwälzung, die er selber erfahren hat. Was Paulus hier beschreibt, in diesen dichten Versen, das ist die Totalveränderung des Verhältnisses zwischen dir und deinem Schöpfer. Aus einem Feind, aus einem Betrüger, der du warst, wird ein geliebtes Familienmitglied. Das steht hier. Und wer sich auch nur ein bisschen in der Religionsgeschichte auskennt, der weiß, wie einmalig das ist. Die Hindus benennen mehrere Millionen Götter mit Namen, aber sie kennen darunter keinen Vater. Die Moslems haben viele Namen für Allah. Im Koran will man 99 Gottesbezeichnungen gezählt haben. Aber suchen Sie da mal den Vater, den gibt's nicht. Kein Moslem hätte das Recht, Allah jemals als seinen Vater anzurufen. Und sogar die Juden, die ja den wahren Gott anrufen, den Gott des Alten Testaments, solange sie Jesus ablehnen, den einzigen Sohn Gottes, können sie niemals Kinder dieses Gottes werden. Dürfen sie niemals ihn anrufen, mein Vater. Wie stehen Sie persönlich zu Jesus? Das ist die Frage. Das ist die unvermeidliche Frage, die uns aus diesen komplexen Versen geradezu anspringt, die geradezu nach uns greift. Wie stehst du zu Jesus? Davon hängt ab, ob du Gott als deinen Vater anrufen kannst. Hast du ihm gegenüber zugegeben, dass du unter dem Gesetz bist? Hast du vor Gott eingestanden, dass du seine gerechten Forderungen anerkennst, aber nicht erfüllen kannst? Und hast du deine leere Börse gewissermaßen geöffnet und Jesus gebeten, deine Schulden zu zahlen, deinen Schuldenberg abzutragen? Jesus ist die Basis der Kindschaft und er allein ermöglicht die Übertragung der Kindschaft. Gottes Sohn macht uns zu Gottes Söhnen. Er sorgt dafür durch die Adoption und persönlich wird es durch den Heiligen Geist, der uns diese Vertrauensbeziehung zum Vater schenkt. Und jetzt kommen wir zum Letzten. Wie stark diese persönliche Veränderung ist, wenn einer Gottes Kind wird, zeigt Paulus mit seinem dritten Schritt. Die Basis der Kindschaft, die Übertragung der Kindschaft und dann kommt hier Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Das ist drittens die Echtheit der Kindschaft. Die Echtheit der Kindschaft. Und die Echtheit der Kindschaft zeigt sich darin, dass ich den besten Vater von allen wirklich als meinen Vater anrufe. Und das Wort, was hier für rufen steht im Griechischen, heißt Kratzein. Das klingt nicht nur so, das ist auch so gemeint. Das ist ein Schreien. Nach dem Vater rufen meint kein distanziertes Ritual, kein formelles Aufsagen eines Gedichtes, sondern was dieses Rufen, dieses Schreien hier bezeichnet, ist eine echte persönliche Kommunikation. Sei es begeistert oder erschüttert, verzweifelt oder nachdenklich, fragend, offenherzig, vertrauend, wie eben Kinder so reden. Rufen. Und was dürfen wir rufen? Aber. Aber, das ist die griechische Umschrift eines aramäischen Begriffes. Das war eine ganz vertraute Anrede, eine Koseform. Papa, Vati, ist nicht übertrieben. So kann man das wirklich übersetzen. Und Paulus verstärkt das nochmal durch den griechischen Begriff Pater, Vater. Also Papa, Vater. So darfst du Gott anrufen. Diese Anrede ist natürlich nur da möglich, wo man ein persönliches Vertrauensverhältnis hat, wo man dem, zu dem man da redet, wirklich, wirklich ja, auf seiner Seite weiß. Jesus hat diese Anrede selbst verwendet. In Markus 14, 36 im Garten Gethsemane, als es für ihn immer enger wurde. Und da sagt er, aber mein Vater, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. In dieser schweren, schweren Stunde. Und Jesus hat uns erlaubt, diesen Begriff zu verwenden. Und Paulus schreibt es hier extra. Es gab einen berühmten methodistischen Prediger, Billy Bray. Und von dem sagte man, wenn es ernst wurde, dann hat er oft gesagt, I must talk to Father about this. Ich muss erst mit Vater darüber reden. I must talk to Father about this. Und das ist hier gemeint. Wie oft machst du das? Manche werden einwenden, ja, aber wenn einer mit seinem eigenen Vater nicht gut reden konnte, was soll der damit anfangen? Du, dann mach dir klar, dass der beste Vater von allen dein Vater sein will. Und wenn du genauer wissen willst, wie er ist, dann schau dir Lukas 15 nochmal an, wo Jesus den Vater porträtiert, so wie er ist, der da mit den offenen Armen steht und wartet und wartet und vor Glück feiern muss, als er so nach Hause kommt. So ist er, der beste Vater von allen. Und die Echtheit unserer Gotteskindschaft zeigt sich unsererseits in diesem Gebet. Und sie wird von Gott, und das ist der letzte Vers, bestätigt diese Echtheit durch sein Wort. Paulus schreibt, so bist du nun nicht mehr Kind, nicht mehr Knecht, sondern Kind. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Das ist so. Und Johannes genauso, 1. Johannes 3, ne? Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir seine Kinder sein sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es auch. Das ist die Echtheit. Und der Vater im Himmel weiß genau, dass wir diese Sicherheit brauchen. Gerade weil wir adoptierte Kinder sind. Gerade weil wir eben nicht von Anfang an geboren sind als Gottes Kinder. Wir werden geboren als Gottes Geschöpfe, aber werden nicht geboren als Gottes Kinder. Wir werden geboren als Heiden. Und gerade weil wir Adoptierte sind, brauchen wir besonders diese Sicherheit. Gott will sie uns schenken. James Alpaca berichtet von einer Familie, die er kannte, deren ältester Sohn zu einer Zeit adoptiert wurde, als die Eltern dachten, sie könnten keine Kinder bekommen. Als sie dann doch leibliche Kinder bekamen, wandten sie ihre ganze Aufmerksamkeit und Zuneigung nur noch den leiblichen Kindern zu und der adoptierte Älteste wurde nicht mehr beachtet. Es war entsetzlich, das mitzuerleben und ein Blick in das Gesicht des Älteren offenbarte die ganze Tragik. Das war natürlich ein furchtbares Versagen der Eltern, aber in Gottes Familie gibt es so etwas garantiert nicht. Gott empfängt uns als Söhne und liebt uns mit der gleichen unerschütterlichen Zuneigung, mit der er in alle Ewigkeit seinen geliebten eingeborenen Sohn liebt. Es gibt keine Unterschiede der Zuneigung in der Gottesfamilie. Wir werden alle vom Vater ebenso vollkommen geliebt, wie Jesus geliebt wird. Zitat Ende. Das ist biblisch gedeckt. Und Paulus versichert uns Adoptierten Gottes Vaterliebe am Ende mit noch etwas, nämlich mit einer Dauergarantie. Das ist der letzte Teilsatz. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Schon manches Kind wurde ja enterbt, weil das Verhältnis irgendwann zerbrach zu den Eltern. Aber Paulus sagt, bei unserem Herrn ist das unmöglich. Das Erbe, das ist garantiert. Wenn Kind, dann auch Erbe. Kannst dich drauf verlassen. Und Jesus hat gesagt, ich will euch wiedersehen. Euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Ich werde euch wiedersehen. Das ist das Erbe. Und Sie können das nachlesen, Offenbarung 20, dass ihr dann abwischen wird alle Tränen von den Augen. Und dass das Größte sein wird, dass wir in unmittelbarer Gemeinschaft mit diesem Gott leben werden. Und in Johannes 17 zeigt Jesus uns diese Perspektive, dass dann auch unsere Mitchristen bei ihm sein werden. Die werden wir dann auch sehen. Das Erbe. Du kannst es nicht verlieren, wenn du zu Jesus gehörst. Und so fragt Paulus uns mit diesen Versen am Ende, wie dankbar bist du für deine Gotteskindschaft? Wie dankbar. Wie bewusst lebst du als Kind deines Vaters im Himmel? Wie sprichst du mit deinem Vater? Wenn wir über Väter und Söhne in der Bibel nachgedacht haben in diesem Sommer, so bleibt von allem das Entscheidende, dass du den besten Vater von allen kennst. Und zwar im umfassenden Sinne von kennen, dass du nicht nur von ihm weißt, sondern dass du ihm gehörst. Mit Haut und Haaren, mit deinem ganzen Leben. An diesem Punkt können wir uns keinerlei Unklarheiten leisten. Und deshalb hat uns Gott durch Paulus ganz exakt gesagt, wie diese Gotteskindschaft zustande kommt. Die Basis der Kindschaft liegt allein darin, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Dass er sein Leben für dich und mich in die Waagschale warf und unsere Schuld bezahlt. Und deswegen ist jetzt die Übertragung der Gotteskindschaft von Jesus auf dich möglich. Der Vater will dich adoptieren. Er will dir seinen Heiligen Geist schenken. Und was er dir gibt, das ist ganz real. Das ist drittens die Echtheit der Gotteskindschaft. Wir dürfen mit Vater reden über alles. Und Vater hat uns Geborgenheit. Geborgenheit auch in allem Leid versprochen. Geborgenheit für immer. Bring dein Leben in Sicherheit bei diesem Vater. Jesus hat gesagt, er ist die Tür, er ist der Weg. Und ein letztes, die Botschaft von Gottes Vaterschaft ist für alle, die ihm gehören, ein riesiger Trost. Aber diese Botschaft ist auch die einzige Hoffnung für unsere Zeitgenossen. Und gerade für unsere Zeitgenossen, die verzweifelt sind, die alleingelassen sind, zum Teil von ihren eigenen Eltern alleingelassen wurden, vielleicht eine zerstörte Kindheit haben und ohne Trost, ohne Hoffnung sind, denen dürfen wir zurufen mit Psalm 27,10: Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Er ist der beste Vater von allen. Allmächtiger Gott und Vater, dafür loben und anbeten wir dich, dass du uns so nahe gekommen bist und dass wir Abba zu dir sagen dürfen. Herr, wir können das nicht fassen. Und oft scheitern wir an unserer eigenen Begrenztheit, dass wir mit dem, was wir so schwer verstehen können, nicht leben, obwohl du uns das in deinem Wort so deutlich sagst. Lass doch, was Paulus hier geschrieben hat, dazu beitragen und bewirken, dass unser Vertrauen zu dir immer weiter wächst, Herr, dass unsere Verehrung und unsere Ehrfurcht, unsere Gottesfurcht immer mehr zunimmt. Unsere Liebe, unser Dank, Herr, und auch unsere Bereitschaft, unser Leben in ganzer Hingabe an dich zu leben. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, Herr. Es ist unvorstellbar für uns, dass du deinen geliebten Sohn Jesus geschickt hast. Mit allen Konsequenzen. Und wir preisen dich, Herr Jesus Christus, den wir ebenso als wahren Gott anbeten, dass du das für uns getan hast. Dass du dich unter das Gesetz gestellt hast, das du selber gegeben hattest. Dass du Mensch wurdest, an unsere Seite getreten bist und deinen Namen unter unseren Schuldschein gesetzt hast. Herr, wir loben dich und wir beten dich an. Und so hilf, dass wir als ganze Gemeinde Botschafter dieser großartigen Wahrheit sind. Und wir bitten dich für unsere verzweifelten Zeitgenossen, die dich nicht kennen, die nicht ahnen, auf welch gefährlichem Wege sie sich befinden. Ach Herr, lass noch viele, viele den Weg zu dir finden, Herr. Und wenn du willst, dann gebrauch uns als deine Boten, die dich mit ihrem ganzen Leben ehren und anbeten. Jetzt und einmal bei dir in der Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.